Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehre Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast.
Buddha Blog Podcast Folge 110. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Ein herzliches Willkommen bei Buddha Blog, deinem Podcast mit Werten und tiefergehendem Inhalt. Ich bin Shaolin Rainer und ich begleite dich durch Themen rund um Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation. Am Ende dieses Podcasts findest du heraus, wie du mich und meine sozialen Netzwerke besser kennenlernen und mit mir in Verbindung treten kannst. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß in der heutigen Episode der Chan-Meister. Das ganz spezielle Foto. Jeder von uns hat dieses eine Foto von sich, das er oder sie ganz besonders mag. Ein Foto wird aber meistens nur angeschaut, kaum jemand schaut in es hinein, blickt auf die Emotionen, auf die Umstände dieses Fotos. Mach dir doch einmal die Mühe, dieses eine Foto in aller Ruhe zu betrachten, hinter die Äußerlichkeiten des Bildes zu blicken. Was waren meine Gedanken, als dieses Foto entstand? Wer war bei mir? Wo wurde es aufgenommen? Du wirst dann viel Freude aus dieser Betrachtung ziehen können, Achtsamkeit völlig neu erleben. Wer bin ich, ist die Frage aller Fragen. Schau einmal dahinter. Der israelische Satiriker Ephraim Kishon sagte einmal, wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. Und der spanische Maler Pablo Picasso sagte einmal, was ist eigentlich ein Gesicht? Dein eigenes Foto? Dein Make-up? Oder ist es ein Gesicht, das von einem Maler oder einem anderen Maler gemalt wurde? Sehen sich nicht alle auf ihre eigene Weise an? Diese Verformung existiert einfach nicht. Und Albert Einstein sagte, raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht. Diese Welt ist ein brutaler Ort. Die Welt ist ein Meister des Schreckens, aber auch der Güte. Die Welt nimmt ihren eigenen Lauf, ein prächtiger Tag erwacht im Osten. Sehen wir uns morgen wieder, wir wissen es nicht. Es gefällt euch nicht. Niemals wird der Sohn der neue König sein, wer wird regieren? Öffnet die Tore, das torlose Tor ist unsichtbar. Wenn er erst König ist, was haben wir versprochen? Wir sind müde, was wollen wir erreichen? Die Erben des Throns? Die Königin war eine Dienerin des Satans, was wissen wir? Was für eine Rolle spielt das? Haben wir dies so unterzeichnet? Kommt ihr mit mir? Alles hier geschieht im Namen des Lehrers aller Lehrer. Seht mich an, ihr leidet. Genug, geht beiseite. Misch dich nicht ein, denn diese Welt ist ein brutaler Ort. Gebt ihm den Todesstoß, tut es. Die Dummen halten die Schande für eine Krone. Bitte verzeih, das Ende naht. Du bist ein Verräter, lass uns gehen. Wer hilft? Überzeugungskraft, was ist die Krone, wo ist die Krone, wir sollten fortgehen. Wer hat mitgewirkt? Was darf ich tun? Hast du mir Treue geschworen, ich gehe, wie es mir beliebt. Der König ist tot, lang lebe der König. Zwinge sie nicht, Gewalt anzuwenden, entfache ihre Begierde. Das ist nicht wahr, vernichtet ihn nicht, die Farbe der Blumen ist nicht immer gleich. Die Blumen sind ja so gewöhnlich. Verbrenne es ist schlecht. Es sind unruhige Zeiten, hebe den Frieden hoch, als König geboren in einem friedlichen Land, am Ende ein Nichts. Haben wir das verdient? Nein. Kummer im Herzen, ist das Kind gesegnet? Nur durch das Leiden kennen wir Freude. Teilhabe am Glück. Dein Beispiel leuchtet. Was hast du erreicht? Krankheit, Alter und Tod? Hast du einen Erben? Können wir es schlechter treffen? Sind wir sicher? Was ist Sicherheit? Fragen über Fragen. Komm schon, wir müssen los. Wohin auch immer, was wollt ihr? Leugne das göttliche Gebot. Das Königreich gerät zur Schande. Seid ihr betroffen von der Schuld? Habt ihr die Ereignisse bestimmt? Wer hat die Waffen erhoben? Ich bitte euch, überlegt es euch. Aber es ist nicht mehr so. Haben wir genug getan? Alles ist möglich. Sollen wir gar nichts tun? Ich spreche für mich selbst, nur für mich. Die Toten grüßen dich. Aus der Gruft riecht es nach Revolution. Die Schwestern sind jetzt Feinde. Komm zu mir, die Todgeweihten grüßen dich, o König. Ich schreite voraus, die anderen warten hier. Eure Majestät, diese Welt ist ein brutaler Ort. Was habt ihr erwartet? Ich leugne alles. Wie konnte es so weit kommen? Wenn ich sehe, dann sehe ich, aber meine Augen sind so müde. Fallt auf die Knie, erkennt den bösen Ort. Wie ich es bestimme, wir sind von einem Blut, wir haben nichts zu fürchten, oder doch? Wird Gott uns erhören? Der Tag wird kommen, er ist gekommen, ungeachtet aller Zweifel, zum Tode verurteilt, denn diese Welt ist ein brutaler Ort. Aber im Ende liegt auch ein Anfang. Dem Staatsmann Cato dem Älteren wird der Satz nachgesagt, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Die meisten Menschen haben vor einer Wahrheit mehr Angst als vor einer Lüge, sagte der österreichische Schriftsteller Ernst Ferstl. Und Aristoteles sagte, einen Fehler durch eine Lüge zu verdecken heißt, einen Flecken durch ein Loch zu ersetzen. Wann kommt meine Zeit? Viele Menschen fragen sich, wann kommt meine Zeit? Wann habe ich mal Glück? Die Antwort ist einfach, jetzt. Heute ist ein guter Tag, weil ich lebe und atme, ich Freude und Trauer erlebe, weil Glück und Unglück meinen Weg begleitet. Und es ist gut so, wie es ist. Wenn es nämlich anders wäre, wäre es nicht echt. Die französische Schriftstellerin Françoise Sagan sagte einmal, man weiß selten, was Glück ist, aber man weiß meistens, was Glück war. Der deutsche Schriftsteller Ernst Ziel sagte, wer das Glück entsagt, hat das Glück erjagt. Und der britische Rocksänger Freddie Mercury sagte, mit Geld kann man sein Glück nicht kaufen, aber man kann anderen Glück schenken. Der Chan-Meister. Chan oder Zen stammt ursprünglich aus China. Obwohl sich die Strukturen beim Chan oder Zen zum Teil stark unterscheiden, legen beide buddhistischen Strömungen großen Weg auf einen Meister. In Asien sind die Chan-Meister meist auch ordinierte Mönche oder Nonnen. Als solche erfüllen sie, ähnlich wie im Christentum, ganz unterschiedliche Aufgaben, wie etwa Zeremonien, Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen, Feiertage, Gemeindedienst. Sie sind aber auch Lehrer, eine Art von Lebensberater. In Europa gibt es sehr wenige buddhistische Tempel, weshalb es auch kaum Chan- oder Zen-Meister gibt. Dazu kommt noch, dass sich die buddhistische Lehre innerhalb der verschiedenen Strömungen ganz unterschiedlich entwickelt hat, sodass zum Teil große Unterschiede zwischen den Auffassungen vertreten werden. Hinzu kommt, dass immer weniger Menschen überhaupt Mönch oder Nonne werden wollen, vergleichbar mit dem Christentum. Die Anforderungen an einen Meister sind oft sehr hoch, ist doch buddhistische Bildung nicht leicht zu erreichen, ethische Standards sowie spirituelles Erwachen sind Grundvoraussetzungen für einen Meister. In Asien gibt es klare Strukturen, angeführt von chinesischen Chan-Großmeister, den Zen-Großmeistern in Japan und Korea. In Europa existieren solche Strukturen nicht, weshalb auch vieles unklar und schwerfällig an Interessierte vermittelt wird. Woher sollte man auch wissen, ob derjenige, der sich Meister nennt, auch ein Meister ist? Viele berühmte Chan-Meister waren nie ordiniert. Unzählige buddhistische Texte wurden von Laien verfasst. Ich für meinen Teil war ordinierter Mönch in einem chinesischen Tempel, habe aber durch Heirat diese Ordination wieder verloren. Ausschlaggebend für einen Chan-Meister ist die einführende spirituelle Erfahrung. Im Chan-Buddhismus geht es um die Erleuchtung, die im Übrigen und nach Buddha auch den Laien möglich ist. Um die nötigen Grundlagen an die am Buddhismus interessierten Menschen weiterzugeben, braucht es allerdings einen spirituell und geistig erfahrenen Lehrer. Das Erkennen der wahren Buddha-Natur kann sehr schnell gehen, Aber es ist auch möglich, dass sich dieser Prozess über einen langen Zeitraum ausdehnt. Es ist nicht immer leicht, die kontinuierliche innere Disziplin des erleuchteten Geistes aufrechtzuerhalten, gerade dann nicht, wenn man in der normalen Welt lebt, arbeitet, eine Familie hat, eben kein Mönch ist. Mein über sehr viele Jahre erworbenes spirituelles Bewusstsein überblickt viele Prozesse, denen sich Interessierte aussetzen. Die Dynamik der Lehre des Lehrers aller Lehrer ist gerade am Anfang sicherlich schwer zu verstehen. Nach dem Chan-Buddhismus sollte die Weitergabe der Philosophie von Herz zu Herz erfolgen, also von einem Lehrer an die Schüler weitergegeben werden. Mein tiefes Verständnis über die Vergänglichkeit des Lebens gibt mir die Kraft, diesen Block zu betreiben. Die Ursache des Leids durch die Lehre Buddhas sind für mich die einzig schlüssige Erklärung für die Probleme von uns Menschen. Einsicht, Erfahrung, Wissen, Geduld und die Fähigkeit zum Zuhören machen aus einem Schüler irgendwann einen Lehrer. Lass mich dein Lehrer sein, dein Leitfaden für deinen Weg. Spirituelle Einsicht ist ein schmerzhafter Prozess, für Mystik ist dabei aber kein Platz. Die Reise hin zur Erleuchtung kann ein schwieriges Unterfangen werden. Jeder Mensch, dem wir auf unserer Reise begegnen, hat etwas zu lernen und zu lehren. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe sagte: Nichts ist schrecklicher als ein Lehrer, der nicht mehr weiß als das, was die Schüler wissen sollen. Und der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer sagte einmal: Meist belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge. Zeitvergeudung. Verlorene Zeit kehrt nicht zurück. Hast du dich einmal gefragt, wie viele Stunden du jeden Tag einfach vergeudest? Ich habe gar keine Zeit. Wie oft haben wir schon diesen Satz gehört? Wie oft haben wir ihn selbst bereits gesagt? Jeder Mensch hat genauso viel Zeit wie alle anderen Menschen eben auch. Bei jedem geschieht in seiner Zeit allerdings mehr oder weniger Sinnvolles. Von allen Dingen auf dieser Welt gehört uns aber nur die Zeit. Es ist unsere Lebenszeit. Besitz gehört uns eben nicht wirklich, Zeit aber schon. Die Uhr können wir nicht zurückdrehen, also was tun? Der römische Philosoph Seneca sagte einmal: Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Der schwedische Schriftsteller Henning Mankell sagte einmal: Leben hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit. Und Lü Buwei, ein chinesischer Kaufmann, sagte vor vielen Jahrhunderten: Der Heilige kann die Zeit nicht machen, aber er kann in seinen Handlungen der Zeit entsprechen. Wenn die Handlungen der Zeit entsprechen, so ist der Erfolg groß. Erfolg. Was ist Erfolg im Leben? Unter Erfolg verstehe ich, so viel wie möglich zu geben. Die Menschen unter uns, die Reichtümer anhäufen, die leben ständig in der Angst, diese auch wieder zu verlieren. Wer aber gibt, der kann Nöte und Sorgen anderer Menschen lindern, ihnen Hoffnung geben. Schon in der Bibel steht, das Geben seliger sei denn Nehmen. Apostelgeschichte 20. Dem kann ich mich nur anschließen. Erfolgreiche Menschen geben, geben und geben. Die österreichische Erzählerin Marie Freifrau Ebner von Eschenbach sagte einmal: Haben und nichts geben ist in manchen Fällen schlechter als stehlen. Der chinesische Philosoph Konfuzius sagte zum Thema: Die Wahrheit hat keinen Erfolg. Und Denzel Washington, ein US-amerikanischer Schauspieler, sagte einmal: Erfolg. Ich weiß nicht, was das Wort bedeuten soll. Ich bin glücklich. Aber Erfolg ist im Grunde das, was irgendwer darin sieht. Für mich ist Erfolg einfach nur innerer Frieden. Weltwirtschaftskrise. Die kommende Weltwirtschaftskrise oder es sind grundsätzlich die anderen schuld. Noch nie war es einfacher, Schulden zu machen. Alles wird auf Kredit gekauft, egal ob von Privatleuten, von Firmen, Organisationen oder von Staaten. Hemmungslos und ohne jegliche Deckung wird neues Geld geschaffen, die Schulden wachsen und wachsen. Wirklich alles und jeder lebt über den Verhältnissen. Langfristig müssen Schulden aber zurückbezahlt werden auf die eine oder andere Weise. entweder mit Einschränkungen in kommenden Zeiten oder mit Inflation, Enteignung und damit verbunden unendlichem Leid der Betroffenen. Egal wie, Schulden sind der Mühlstein um den Hals der Schuldner. Wenn nun im weiteren Verlauf der Krise weltweit Millionen von Betrieben schließen werden, dann hat man den Schuldigen ja bereits gefunden. Aber ist das so? Wird hier nicht Ursache und Wirkung verwechselt? Ich für meinen Teil habe keine Schulden. Ich mag die Abhängigkeiten nicht, die sich daraus ergeben. Das Leben auf Kosten der Zukunft zu beschreiten, erscheint mir als falsch. Meine Mutter sagte immer, besser kleine Brötchen backen, aber die bitte knusprig. Der kommende Wirtschaftskollaps wird uns eine fundamentale Lehre sein. Geld kommt nicht aus der Steckdose, es ist ein Äquivalent für Leistung, Disziplin und Unternehmergeist. Immer mehr blinde Passagiere springen auf den Karren auf, wollen gratis befördert werden. Es gibt heute in Deutschland ca. 1300 Gesetze mit unzähligen Einzelnormen, die beim Bau von Häusern beachtet werden müssen. Wer soll sich das alles merken können? Wer soll noch die Energie aufwenden, um die benötigten Häuser zu bauen? Es gibt schon jetzt viel zu viele Gesetze. Als studierter Jurist weiß ich, wovon ich rede. Das Vaterunser hat 56 Wörter, die 10 Gebote haben 297 und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung kommt mit 300 Worten aus. Aber die EU-Verordnung über den Import von Karamellbonbons, einfachen Bonbons, zieht sich über 26.911 Worte hin. Alles muss sozial gerecht sein. Und so kommt die Weltwirtschaftskrise mit voller Wucht auf uns zu. An allen Ecken und Enden sieht man Vorzeichen, Entlassungen, Kurzarbeit, Pleiten und Jobverluste. Diejenigen unter uns, die hier Abhilfe schaffen könnten, gerade die Unternehmer, werden drangsaliert, abgeschöpft und ausgeplündert in einem Maß, das unerträglich geworden ist und sie ins Ausland abwandern lässt. Und ständig neue Forderungen werden erhoben, grundsätzlich von den Menschen, die noch selten etwas geleistet haben, aber groß im Fordern sind. Deutschland hat die höchsten Steuern auf dieser Welt und trotzdem sei es nicht sozial gerecht genug, wie gerecht wäre denn gerecht. Diese Welt ist nicht gerecht, sie war es nie und sie wird es nie sein. Und bitte, warum sollte man seine Energie dahingehend vergeuden, für andere den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Warum sollte man das tun, wodurch die Leistung nicht einmal anerkannt wird? Die Menschen wollen belogen werden, das ist ein Fakt. Als Buddhist lüge ich aber nicht. Die kommende Weltwirtschaftskrise wird sehr, sehr schwer. Der US-amerikanische Unternehmer Henry Ford sagte einmal, es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt, er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt. Der US-Ökonom Peter Drucker sagte einmal, jeder Unternehmer hat einen Vorgesetzten und das ist der Markt. Und das große Vorbild meines Vaters, der US-amerikanische Filmproduzent Walt Disney, sagte, wir lassen uns nicht von den Techniken und der Mode eines anderen Unternehmens beeinflussen. Bedingungslose Liebe. Wir wünschen uns, geliebt zu werden. Es sollte natürlich auch bedingungslose Liebe sein. So wie wir sind, so wollen wir vollumfänglich akzeptiert werden. Nicht jeder wird in seinem Leben überhaupt Liebe erfahren, andere möglicherweise mehrfach. Karma ist Karma. Häufig scheitert eine mögliche bedingungslose Liebe schon alleine daran, dass wir uns selbst so gar nicht lieben. Wie soll uns dann eine andere Person sogar bedingungslos lieben? Wenn wir es selbst nicht tun, dann kann es jemand anderes auch nicht. Daher ist es vermessen zu verlangen, dass uns jemand bedingungslos liebt. Wenn wir selbst eine Schande für unsere Göttlichkeit sind, wie kann man uns dann bedingungslos lieben? Also, was ist zu tun? Wie erreichen wir, dass wir bedingungslos geliebt werden können? Ganz einfach dadurch, dass wir lernen, uns selbst bedingungslos zu lieben, also keine Bedingungen an unser Ich stellen, uns zu akzeptieren, wie wir eben sind. Erst dann, wenn wir nicht jemand sein wollen, der wir nicht sind, erst wenn wir zu uns und unserem Karma stehen, erst dann kann eine andere Person uns überhaupt erst lieben. Davor würde die andere Person ja nur die Rolle lieben, die wir bis dahin gespielt haben, und damit eben gerade nicht unser Selbst. Wir sind so, wie wir nun einmal sein müssen. Das Leben ist vorbestimmt, uns trifft keinerlei Schuld daran. Deshalb können wir uns in der Konsequenz auch wirklich selbst lieben. Wir sind unschuldig. Unsere Persönlichkeit ist vorgegeben. Wir müssen unserem Ich nur endlich vergeben. Aber fordern, das können wir nicht. Wenn wir bedingungslose Liebe finden sollen, dann wird das so sein. Ein Erzwingen ist nicht möglich. Und bedingungslose Liebe, das kann man nicht erwarten, das muss man bereit sein, selbst zu geben. Erst wenn wir alles wollen aufgegeben haben, wenn wir uns nichts mehr wünschen, dann haben wir überhaupt erst eine Chance, bedingungslose Liebe vielleicht einmal kennenzulernen. Hinterfrage deine Gedanken zur Liebe, gehe den Gefühlen auf den Grund. Das Leben ist keinesfalls nur romantisch, die Menschen haben Gründe für ihre Handlungen. Ich für meinen Teil, ich liebe meine Tochter ohne irgendwelche Bedingungen. Die Liebe zu unseren Kindern ist rein und ursprünglich. Kann ich eine solche unverfälschte, bedingungslose Liebe auch zu meinem Partner empfinden? Kannst du das? Die russische Theoretikerin Emma Goldman sagte einmal, wenn man Liebe nicht bedingungslos geben und nehmen kann, ist es keine Liebe, sondern ein Handel, in dem ständig Plus und Minus miteinander aufgewogen wird. Der französische Schriftsteller Victor Hugo sagte zum Thema, es gibt nichts Schöneres als geliebt zu werden, geliebt um seiner selbst willen oder vielmehr trotz seiner selbst. Und Konfuzius sagte einmal, was du liebst, das lässt du frei, kommt es zurück, gehört es dir, für immer. Und der deutsche Schriftsteller Otto Flake sagte, Liebe ist der Entschluss, das Ganze eines Menschen zu bejahen, die Einzelheiten mögen sein, wie sie wollen. Thai-Massagen. Wer so häufig Sport treibt wie ich, der hat gelernt, eine gute Massage wirklich zu schätzen. Das Wort Massage stammt aus dem Arabischen, es bedeutet berühren oder betasten. Sehr gut bekommen mir persönlich Thai-Massagen. Hier in Stuttgart habe ich einen passenden kleinen Laden gefunden, es ist sauber, die Behandlung ist professionell. Egal wem ich davon erzähle, sofort gibt es zweideutige Bemerkungen. Sei es drum, ich kann Thai-Massagen sehr empfehlen. Allerdings ist zu sagen, dass die Therapie auch manchmal schmerzt. Die zum Teil aus dem Yoga stammenden gestreckten Positionen sowie die kräftigen Dreh- und Dehnbewegungen, die sind nicht jedermanns Sache. Die thailändische Druckpunktmassage, ähnlich der Akupressur entlang den Meridianen, lassen die Säfte freier fließen, die Gelenke werden mobilisiert, die Haut durchblutet deutlich besser. Mit Händen und Füßen wird bei der Thai-Massage massiert, gedehnt und gestreckt. Kurzzeitig wird der Blutfluss in den Extremitäten blockiert. Dynamisch und kraftvoll wird der Mensch ganzheitlich nach alten Lehren behandelt. Die Thai-Massage hat viele Elemente aus dem Yoga und dem Ayurveda entnommen. Der Ursprung der Techniken ist Indien. Die Energielinien sind dabei das Zentrum der Lehre. Ähnlich dem japanischen Shiatsu und dem chinesischen Tuina wird bei der manuellen Behandlung das alte asiatische Gesundheitswissen vollkommen natürlich angewandt. Der Urheber der Massage war der indische Arzt Jivakal Kumar, ein Zeitgenosse von Buddha. Der Arzt soll mit dem indischen Prinzen bekannt gewesen sein, eventuell war er sogar der persönliche Medikus des Erleuchteten. Von Indien kam der Massagestil dann mit Mönchen nach Südostasien und Thailand, da auch die Folgen langer Meditation damit gut gelindert werden können. In der ursprünglichen Heimat Indien wird die Massagetechnik kaum mehr angewandt. Die traditionelle Thai-Massage ist bis heute dem Buddhismus stark verbunden. Nach der meditativen indisch-thailändischen Lehre soll der Mensch durch diesen Massagestil mehr Lebensenergie erhalten, die Atmung wird verbessert, der Patient atmet insgesamt tiefer und wertvoller, wodurch qualitativ hochwertige Regeneration und grundlegende Entspannung ausgelöst. Auch verbessert sich die allgemeine Blutzirkulation sowie die Körperhaltung. Die Beweglichkeit an sich steigert sich. Auch können Leiden wie Gelenk- und Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Schlafstörungen mit diesem Massagestil recht erfolgreich behandelt werden. Persönlich ist eine Thai-Massage für mich unglaublich entspannend, die Behandlung zentriert mich, danach schlafe ich tief und fest. Mit den Bemerkungen aus meinem Umfeld kann ich umgehen, der Weg ist schließlich mein Ziel. Wahrscheinlich hatte bereits Buddha solche Massagen erhalten. Ich fühle mich bei der Behandlung dem Lehrer aller Lehrer auch näher. In jeder Thai-Massage steht mindestens eine Buddha-Skulptur, weshalb ich die Atmosphäre auch als ruhig und friedlich empfinde. Ein deutsches Sprichwort sagt, meist beginnt man nicht seine Gesundheit zu erhalten, sondern das, was davon übrig geblieben ist. Der deutsche Politiker Guido Westerwelle sagte einmal, Glück und Gesundheit, und zwar beides zusammen, Gesundheit, aber auch Glück. Denn die Menschen auf der Titanic waren zwar gesund, hatten aber kein Glück. Und der französische Autor Voltaire sagte dazu, da es für die Gesundheit sehr förderlich ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. In eigener Sache. Wie vielleicht viele meiner Hörer wissen, habe ich vor etwa 20 Jahren in Berlin den Shaolin-Tempel Deutschland gegründet und eröffnet. Während meines ganzen Lebens habe ich für die Lehre Buddhas und die Lehre der Shaolin mich eingesetzt. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, wieder einen Tempel zu eröffnen. Möchte dies aber auf eine völlig neue Art machen, über die ich lange nachgedacht und die ich ausgearbeitet habe. Der Tempel soll organisiert und strukturiert wie ein Geschäft sein. Unternehmer sein bedeutet etwas unternehmen, nicht unterlassen. Zu diesem Zweck habe ich einen sogenannten Businessplan erstellt, mit dem ich nun gezielt nach Investoren suche. Wer Interesse an dem Projekt hat und meint, er könnte sich hier beteiligen, der kann mich gerne anschreiben, mir seine Fragen stellen, sich über das Projekt informieren. Um heutzutage ein Projekt dieser Art zu starten, ist gehöriges Geld nötig. Weshalb ich mich jetzt an dieser Stelle auch an euch, meine Hörer, wende. Wer hier investieren kann und mag, der wird ein Projekt vorfinden, das sich wirklich lohnt zu realisieren. Ein Zentrum für die Menschen, geführt nach der Lehre Buddhas. Mit Werten und mit Inhalt. Ein solcher Ort kann vielen Menschen ein großer Mittelpunkt sein. Ihnen helfen im schwierigen Leben, Orientierung bieten und am Ende des Tages einen Lebensmittelpunkt, der abweicht von Alkohol, Drogen, Ängsten und Nöten. Wer mag, der kann mich unter meiner Webseite shaolin-rainer.de erreichen. Unter Kontakt findet ihr meine E-Mail-Adresse. Allen anderen wünsche ich eine schöne Woche und ich bitte euch, mich bei Google oder Apple für meinen Podcast zu bewerten. Tausend Dank!